Bruder Schumacher spricht ja heute Morgen über den Psalm 119. Nun lese ich sonst die Elberfelder Bibel, aber hat aus Versehen die Scofield-Bibel mitgenommen. Habe ich erst hier entdeckt. Und da habe ich jetzt eben gelesen, das möchte ich Ihnen vorlesen. Hier schreibt man über den Psalm 119. Dieser Psalm, der aus Liebe zu dem Gesetz Gottes geworden ist, preist die Schönheiten und Erhabenheiten des geschriebenen Wortes Gottes, wie es sonst nirgends in der Bibel zu finden ist. Gottes Wort wird unter folgenden Gesichtspunkten gesehen und dann wird aufgeschrieben oder aufgezeigt, unter welchen Gesichtspunkten das Wort Gottes beschrieben ist. Also aus Liebe zu dem Gesetz Gottes ist dieser Psalm geworden, nach der Meinung von Scofield. Nun wollen wir beten. Wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen, dass du die Männer, die die Psalmen geschrieben haben, erfüllt hast mit deiner Liebe, erfüllt hast mit deinem Geist. Sie haben dich geschaut in deiner Herrlichkeit und Schönheit. Sie haben dich geschaut und eingesehen, dass sie Menschen sind, kleine Menschen, die nur durch dich leben und durch deine Liebe und durch deine Gnade. Und so sind diese Psalmen geworden und dürfen uns heute dienen, sodass wir an dich, an dein Wort herankommen. Sie zeigen die Größe deiner Allmacht. Sie zeigen die Herrlichkeit deiner Wege. Sie zeigen uns alles, was eigentlich im Worte Gottes stehen darf, zu unserer Belehrung, zu unserer Ermunterung, zur Erleuchtung, aber auch etwas sein dürfen, damit wir auf festem Wege gehen, auf festem Boden. Und so schenke es uns heute unserem Bruder, dass er uns diesen 119. Psalm aufschließen darf und wir hineinschauen dürfen in dein Vaterherz und uns freuen dürfen an allem, was du uns bereitest durch dein Wort. Du bist die Speise, die notwendig ist. Und du selbst bist das Brot des Lebens. Lass uns essen, lass uns trinken, lass uns erfüllt sein von dem, was du uns heute sagen willst. Segne unseren Bruder und seinen Dienst. Amen.
Amen. Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, es hat nichts mit Rekordsucht zu tun, dass ich nun mich seinerzeit freiwillig gemeldet habe für den längsten der Psalmen, den wir haben, Psalm 119. Ich will nicht in Guinness Buch der Rekorde kommen, sondern es hat damit zu tun, dass ich einmal vor 10 Jahren mich beschäftigt habe mit diesem Psalm. Das stand damals auch in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Und falls Sie sie nicht sofort in den Müll tun, schauen Sie mal zu Hause. Vielleicht haben Sie noch aus 1980 die Hefte 3 und 4. Das könnte man dann noch einmal nachlesen. Sie haben es vielleicht damals gelesen. Ich hoffe, Sie haben es vergessen inzwischen, damit das, was ich heute sage, Ihnen nicht langweilig vorkommt. Wir wollen einen Gang machen, heute früh und heute Abend, durch den Psalm 119, ein güldenes ABC. Man nennt so etwas auch alphabetische Akrostichie. Das heißt, jeweils 8 Verse beginnen mit dem gleichen hebräischen Konsonanten, Buchstaben. Es sind ihrer 22. 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Kann man bei der Gelegenheit mal wieder lernen. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He und so weiter. Wir machen also heute auch ein bisschen Sprachforschung. Und es gibt noch weitere Psalmen und Texte im Alten Testament, die der Reihe nach am Vers beginnen, mit dem ersten Buchstaben des ersten Wortes, dem hebräischen Alphabet folgen. Die Psalmen 9 und 10 zusammengenommen. Der Psalm 25. Die Psalmen 111 und 112, der Psalm 34, der Psalm 37. Im 37. Psalm ist es dann immer der übernächste Vers, Vers 1, Vers 3, Vers 5, der Reihe nach mit den 22 hebräischen Buchstaben beginnt, auch Psalm 145. Und auch in den Klageliedern ist es so, ausgenommen das letzte Kapitel. Und im dritten Kapitel der Klagelieder, welches 66 Verse hat statt 22, da sind es jeweils drei Verse, die hintereinander mit Aleph, dreimal Bet, dreimal Gimel und so weiter beginnen. Was aber in Klagelieder 3 dreimal vorkommt, das kommt hier in unserem Psalm 119 achtmal vor. Jeder von uns kann also auf Anhieb sagen, wie viel Verse hat Psalm 119. Wer es nicht weiß, kann es gut berechnen, 8 mal 22. Und eigentlich sollten ja in unseren Bibeln nach dem achten Vers jeweils ein Abstand dazwischen kommen. Dann würde man besser erkennen, dass jeweils 8 Verse zusammengehören. Wir drucken ja auch nicht in unseren Gesangbüchern, befiehl du deine Wege, sämtliche Verse ohne Abstand hintereinander weg. Denn diese Achtergruppen, die wollen wir uns heute früh ein wenig ansehen. Ich habe versucht zu erkennen, was sind die Hauptaussagen in jeder Achtergruppe, was könnte man als Überschrift darüber setzen. Ich kann das natürlich, wir können heute diesen Psalm 119 nicht erschöpfen, sondern nur einige Schwerpunkte setzen, auch zu jeder Achtergruppe. Ganz allgemein darf ich noch ein paar Vorbemerkungen machen. Es fällt uns natürlich sofort auf, wenn wir Psalm 119 durchlesen, hier spricht ein Mann, der leidet nicht unter dem Gesetz Gottes, sondern empfindet es als Freude und Wonne. Wie liebe ich dein Gesetz, steht mehr als einmal. Das Gesetz ist seine Liebe, seine Freude, seine Wonne, eine Schatzkammer und er findet Wunder darin. Wenn wir von Paulus herkommen, wenn wir von Römer 7 herkommen, dann haben wir etwas anderes im Ohr. Das Gesetz, harte Forderung, das Gesetz, es brachte mich zum Tode. Auch Paulus sagt allerdings, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Auch Paulus sagt in Römer 7 nicht, das Gesetz sei schlecht, sondern die Sünde, auf das sie als Sünde erschiene, nahm Anlass am Gesetz und brachte mich in einen Totalbankrott. Solche Töne hören wir hier in Psalm 119 nicht. Nun muss gesagt werden, dass es ja auch nicht nur um das Gesetz geht, nicht nur um den Begriff Tora, sondern 8 Bezeichnungen des Wortes Gottes wechseln immer wieder miteinander ab. 8 verschiedene Bezeichnungen. Und einige Male kommen in einer Achtergruppe der Reihe nach alle 8 vor. Bei den Buchstaben Waf und Chet und Jot und Kaf und P. 5-mal kommen in den 8 Versen diese 8 Bezeichnungen. Im Übrigen kommen auch mal nur 7 vor und eines kommt doppelt. Und einige Male finden wir ein Ersatzwort für diese 8 Bezeichnungen, nämlich Weg oder Treue oder Gutes. Diese 8 Bezeichnungen sind im Ra, ist gleich Rede, Ausspruch, Zusage, Verheißung. Da war das Wort, ursprünglich das Vorwärtstreibende oder Leitende. Chok, Mehrzahl Chokim, Satzung, Festgesetztes, Grenze, Ziel. Mitzvah, Gebot, Befehl, Anweisung. Mishpat, Recht, Rechtsnorm, Gerichtsurteil, Gericht. Eda oder Gedut, Zeugnisse, Bezeugungen, Mahnungen. Pikudim, die Verordnungen, die Vorschriften. Und Torah, Gesetz, Weisung, Unterweisung. Sie finden es in Gnade und Herrlichkeit 1980, Heft 3, Seite 138. Es geht also nicht nur um das Gesetz im engeren Sinne, sondern es geht auch über das Wort Gottes insgesamt. Aber eben auch um das Gesetz, auch um die Torah. Und der Dichter repräsentiert in gewissem Sinne, so kann man sagen, das Israel der Zukunft, errettet durch des Lammes Blut und dennoch Freude habend am Gesetz und Freiheit es zu halten. Nicht als drückendes Joch, nicht um dadurch errettet zu werden. Viele Worte in diesem Psalm 119 weisen auf Jesus Christus hin. Große Teile des Psalmes sind Gebete und kündigen von einer innigen Beziehung zu Gott. Öfter ist die Rede vom Herzen und vom Weg, den Gott ihn leiten möge. Wir haben innige und wunderbare Gebete, die wir uns auch zu eigen machen dürfen. Sei gnädig, belebe mich, leite mich den Weg, neige mein Herz, belehre mich, rette mich, erlöse mich vom Druck des Menschen, wende dich zu mir, lass dein Angesicht leuchten, kämpfe meinen Kampf. Das ist also nicht ein Gesetzesmensch, wie etwa die Pharisäer in den Tagen Jesu, starr und stur festgefahren in Satzungen, sondern das ist einer, dem das Wort Gottes und auch das Gesetz ein Wunderwerk ist. Man kann ja das Gesetz, das sollten wir nie vergessen, unter verschiedenen Aspekten sehen. Es ist ein Weg zum Leben und es ist ein Weg zum Tode. Beides steht geschrieben. Tue das, so wirst du leben. Das Gesetz ist Wegweisung, wir werden davon noch hören. Wegweisung, Ampel. Und so können wir dankbar dafür sein, dass es feste Ordnungen Gottes gibt. Und wenn wir heute in einer Zeit und Welt leben, in einer Welt, die immer mehr aus den Fugen kommt, Ordnung, Ordnungen, entweder übertrieben, diktatorisch oder aber totale Unordnung. Es gibt doch in der Physik das Gesetz der Entropie und nach dem Gesetz der Entropie befindet sich zum Beispiel ein Gas im Zustand der größten Unordnung im Gleichgewicht. Und da muss ich manchmal von der Physik, wenn ich sowas lese, auf die heutige Welt umschalten. Das scheint auch bei manchen undisziplinierten Menschen, ausgelassenen Jugendbanden, heruntergekommenen Großstadtvierteln so zu sein. Im Zustand der größten Unordnung befindet man sich im Gleichgewicht und scheint sich gar noch wohl zu fühlen. Gesetz der Entropie. Ja, also, da sind wir dankbar für die Ordnungen des Gesetzes. Ein unvernünftiger Autofahrer ärgert sich an einer Ampel und denkt, wie schlimm, wie schade, schon wieder. Jetzt werde ich um eine Minute oder halbe Minute meines kostbaren Lebens beraubt. Was könnte ich da alles machen? Aber das sagt er nur so lange, bis die Ampel mal eines Tages aus ist. Und dann gibt es erst Gefahr. Und dann kommen sie von allen Seiten. Und dann ist er froh, wenn er nach ein paar Minuten endlich irgendwie heil durchkommt. So sind wir dankbar für die Wegweisung. Und das Wort Weg und Pfad spielt eine große Rolle. Im Psalm 119, es geht um die Wegleitung Gottes innerhalb seiner Ordnungen. Aber das Gesetz und das Wort Gottes ist ihm auch Schatzkammer, dem Dichter, der wahrscheinlich noch ein junger Mann ist und der vielleicht von kleinem Wuchse war, klein, jung, verachtet, verfolgt, bedrängt, unter Druck und der immer wieder zum Ausdruck bringt, dennoch halte ich mich an deine Ordnungen, ich weiche nicht davon. Das Wort ist ihm eine Schatzkammer, wo er große Beute findet und wo er Wunder entdeckt, eine Quelle von Trost und Weisheit. Hier ist echte Herzensfrömmigkeit, 15 Mal kommt das Wort Herz vor, er möchte einen Weg finden, 12 Mal findet sich das Wort Weg. Was fehlt, ist die radikale Selbst- und Sündenerkenntnis, wie wir sie dann bei Paulus finden, und die totale Abhängigkeit von einer Gnade ohne jede Leistung. Das natürlich finden wir hier noch nicht. Das finden wir ja noch nicht einmal in der Bergpredigt, viel später im Neuen Testament. Das können wir hier noch nicht erwarten. Diesen Zwiespalt von Römer 7, dass ihn den gutwilligen Menschen das Gesetz statt zum Leben zum Tode führt, diesen Zwiespalt kennt er so scharf noch nicht, obwohl er auch schon mal andeutet, ich irrte und dann hast du mich gedemütigt und zurechtgebracht. Ich kehrte meine Füße zu deinen Zeugnissen und er streckt sich auch aus nach der göttlichen Belebung. Belebe, belebe mich, sagt er immer wieder. Also hier haben wir es nicht zu tun mit reinem Gesetz, sondern mit einem, der weiß etwas von der Gnade Gottes, der weiß etwas von der Belebung Gottes und weiß auch, dass er darauf angewiesen ist. Gnade und Gesetz verschmelzen im Vers 29 sogar zu einer Harmonie. Begnade mich mit deinem Gesetz. Und nun wollen wir mal uns die Abschnitte der Reihe nach ansehen und ich lese immer 8 Verse nach der Übersetzung, wie ich sie damals in Gnade und Herrlichkeit gebracht habe. Vers 1 bis 8. Jeder Vers beginnt mit Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Meine Überschrift lautet: Glückseligkeit in seinen Wegen. Glückselig, deren Weg tadellos, die einhergehen im Gesetz Jehovas. Glückselig, die seine Zeugnisse beachten, von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht tun, auf seinen Wegen gehen. Du selbst hast deine Ordnungen geboten, dass man sie sorgfältig bewahre. Ach, wären meine Wege befestigt, deine Satzungen einzuhalten, dann werde ich nicht beschämt sein im Hinschauen auf alle deine Gebote. Ich preise dich in Aufrichtigkeit des Herzens, indem ich lerne, die Rechtsnormen oder sogar Gerichtsurteile deiner Gerechtigkeit. Deine Satzungen werde ich einhalten, verlass mich nicht ganz und gar. Der 119. Psalm beginnt mit glückselig im ersten und im zweiten Vers. So beginnt ja auch der Psalter überhaupt in Psalm 1 und so die Seligpreisungen Jesu im Neuen Testament. Das ist also hier keine traurige Sache, das Gesetz und das Wort Gottes, sondern das ist eine Sache, die glückselig macht, die ihm Freude und Wonne bereitet, wie ich vorhin schon sagte. In Vers 9 bis 16 beginnt jeder Vers mit dem Bet. Hebräische Worte wie mit, in, an, über können durch dieses Bet ausgedrückt werden. Aber auch das Wort gesegnet, Baruch, beginnt ja mit diesem Bet. Hingabe mit ganzem Herzen könnte man über die Verse 9 bis 16 setzen. Ich will es lesen. Wodurch wird ein junger Mann seinen Pfad reingestalten, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich deine Rede, Ausspruch, Zuspruch aufbewahrt, damit ich nicht wider dich sündige. Gesegnet seist du, Jehova. Lehre mich deine Satzungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechtsvorschriften deines Mundes. Am Wege deiner Zeugnisse, am Weg, den deine Mahnungen zeigen, habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum. Über deine Ordnungen will ich nachdenken und hinblicken auf deine Pfade. An deinen Satzungen werde ich meine Lust haben, werde nicht vergessen dein Wort. Hingabe mit ganzem Herzen. In Vers 10 und Vers 11 ist ja die Rede von seinem Herzen. Baruch atah Jehova, gesegnet du Jehova. Baruch, gesegnet. Wir werden erinnert an Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott, der uns gesegnet hat, in himmlischen Örtern mit jedem geistlichen Segen. Und im Vers 11 sagt er, dass er das Wort im Herzen versteckt oder verborgen hat. Zephan, ja, der Versteckte, der Verborgene des Herrn. Vorerst haben wir noch wenig Bitten, wir haben Zeugnis und Lobpreis. Die Worte Weg und Herz spielen eine große Rolle. Der dritte Abschnitt in den Versen 17 bis 24 beginnt mit Gimel. Geh, wälze, öffne, beginnt mit diesem Gimel. Bitte um Wohltat und Augenöffnung. Vers 17 bis 24. Tue wohl deinem Knechte, dass ich lebe, und ich werde dein Wort bewahren. Öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue aus deinem Gesetz. Ein Fremdling bin ich auf Erden oder im Lande. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach deinen Gerichtsurteilen oder Rechtsnormen oder sogar Gerichten alle Zeit. Bedroht hast du die Übermütigen, Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wälze von mir Schmach und Verachtung, denn ich habe deine Zeugnisse beachtet. Auch wenn Fürsten oder hohe Beamte wider mich eine Sitzung abhalten und sich bereden, dein Knecht sinnt über deine Satzungen nach. Auch sind deine Zeugnisse meine Lust, die Männer meines Rats. Es ist nicht Gesetz im strengen Sinn. Vers 17. Tue wohl deinem Knecht, dass ich lebe, und ich werde dein Wort bewahren. Er hat erkannt, du Gott musst erst etwas an mir tun. Das ist nicht strenges Gesetz wie in 5. Mose 28. Vers 18, öffne meine Augen. Ja, es bedarf einer Augenöffnung, neutestamentlich nach Epheser 1, Geist der Offenbarung, Geist der Hüllenhinwegnahme. Unsere Augen müssen geöffnet werden. Wir sind von Natur blind für Gottes Wort. Es bedarf der Augenöffnung, dass wir die Wunder Gottes im Gesetz erkennen, dass wir auch das Kostbare dieses 119. Psalms erkennen. Ein gelehrter Mann hat mal geschrieben, das las ich in einem Kommentar im vergangenen Jahrhundert, etwas Sinnloseres als Psalm 119 sei wohl selten zu Papier gebracht worden. So empfindet das der natürliche Mensch. Immer wieder Wort und Zeugnis und Gebote, ach, und dann noch dieses Alphabet, sinnlos. Nein, nein, wenn Gott Augen öffnet, dann erkennt man das Wunderbare, und es ist wirklich auch eine große Hilfe, sich immer 8 Verse, die nicht umsonst mit dem gleichen Buchstaben beginnen, im Zusammenhang anzuschauen. Öffne meine Augen, dass ich Wunder sehe in deinem Gesetz. Dann sehen wir Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Dann sehen wir die Abschattungen zukünftiger Güter. Dann sehen wir den siebenarmigen Leuchter. Dann erkennen wir in all diesen Dingen Jesus, Gott den Vater, seine Ordnungen, Abschattungen himmlischer Dinge. Und dann wird das Gesetz ganz und gar nicht mehr als Joch empfunden. Augenöffnung. Unser Bruder Adolf Heller hat immer hingewiesen auf den stößigen Ochsen von 2. Mose 21. Auch der wird uns lebendig. Dann liest man 2. Mose 21, 28 bis 30, nicht nur als Bestimmung für israelitische Viehhalter. Dann erkennt man, dass hier Gottes eigenes Handeln berührt wird, der doch niemals Forderungen an uns Menschen stellt, durch die wir sittlich höher stehend handeln sollten, etwa als er selber. Lässt Gott nicht den furchtbarsten aller stößigen Ochsen, auch genannt brüllender Löwe, bis zum Zeitpunkt von Offenbarung 20 frei herumlaufen? So was stand unter Strafe, nicht wahr, wenn da jemand zu Schaden kommt. Gott weiß doch, dass er lauter Unheil anrichtet. Und nach der Bestimmung des Gesetzes, 2. Mose 21, da muss einer dafür, der so etwas macht, der weiß, mein Ochse ist stößig und er verwahrt ihn nicht, sperrt ihn nicht ein, sondern lässt ihn frei herumlaufen, der muss dafür büßen, wenn jemand zu Schaden kommt. Naja, das ist bei uns ähnlich, wenn jemand einen bissigen Hund und Ähnliches hat, oder manche haben sogar auch Löwen in ihren Käfigen, und wenn da mal was passiert, aus dem nahegelegenen Altersheim kommt eine Frau vorbei, ahnt nicht, dass da ein Löwe ist, gleich hinterm Zaun, und erschrickt und fällt zu Boden. Das gibt natürlich Strafe. Und so hieß es schon in 2. Mose 21, der muss das Lösegeld seines Lebens geben. Gott erlaubt sich so etwas. Er muss das Lösegeld seines Lebens geben. Tat er das? Das tat er in Jesus Christus für wahr. Während aber die Tötung eines israelitischen Viehbesitzers, oder man konnte es durch Geld abstatten, als Strafe für das Nichtanbinden eines stößigen Ochsen und das entstandene tödliche Unheil nichts wieder gut machen konnte, so macht Jesus, indem er das Lösegeld seines Lebens gab, alles wieder gut, was der stößige Ochse, was Satan je anrichtete. Und wer das in lehrmäßigen Worten haben will, was ich jetzt sagte, der kann es lesen in 5. Mose, in Römer 5, 12 bis 21. Dazu müssen uns die Augen geöffnet werden. Öffne meine Augen. Und das will ja der Heilige Geist. Er will uns ins Wort führen. Er will uns das Wort lebendig machen, auch im Gesetz. Der 4. Buchstabe des hebräischen Alphabets ist D, Dalet. So beginnt das Wort Weg. Bitte um Wegweisung, könnte man darüber schreiben. Vers 25 bis 32. Bitte um Wegweisung. Es klebt am Staub meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Meine Wege habe ich erzählt, und du erhörtest mich. Lehre mich deine Satzungen, den Weg deiner Ordnungen. Lass mich verstehen und sinnen will ich über deine Wunder. Es tränt meine Seele vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. den Weg der Lüge halte fern von mir, mit deinem Gesetz begnade mich, den Weg der Treue, der Zuverlässigkeit, der Wahrhaftigkeit, der Emuna habe ich erwählt, deine Rechtsnormen vor mich gestellt. Ich hänge, klebe an deine Zeugnissen, Jehova, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir weit das Herz, oder wenn du Raum gemacht haben wirst meinem Herzen, dann kann ich den Weg deiner Gebote laufen. Das beherrschende Wort ist das Wort Weg. Meine Wege habe ich erzählt, Vers 26. Den Weg deiner Vorschriften lass mich verstehen, Vers 27. Den Weg der Lüge wende ab, Vers 29. Das sind krumme Wege, kurvenreiche Strecke. Den Weg der Treue, der Emuna, der Wahrhaftigkeit, Wahrheit, Zuverlässigkeit, Festigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Treue. Daher kommt unser Wort Amen von dieser Emuna. Den Weg der Treue habe ich erwählt, den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Vers 26, meine Wege habe ich erzählt. Das haben schon viele Gotteskinder getan, dass sie ihre Wege ausgebreitet haben in einer stillen Stunde, in einem Bekenntnis, vor Gott oder auch vor einem Seelsorger. Meine Wege habe ich erzählt, nicht immer göttliche Wege, krumme Wege, trickreiche Wege, Umwege, Abwege, Irrwege, vielleicht Wege der Lüge, kurvenreich, Schleudergefahr. Meine Wege habe ich erzählt. Auch der Dichter dieses Psalms weiß sehr wohl, dass er einmal irrte, Vers 67. Demütigung brachte ihn wieder zurecht. Den eigenen Wegen, krummen Wegen, Lügen Wegen stehen die göttlichen Wege gegenüber. Der Weg deiner Ordnungen, den Weg der Treue, Beständigkeit, den Weg deiner Gebote, Weg deiner Zeugnisse, Weg deiner Satzungen. Deine Wege schlechthin. Gottes Wort bildet für den Psalmdichter einen Weg. Gleichsam mit den Wegweisern seiner Wahrheit, mit den Ampeln seiner Ordnungen, mit den Richtungspfeilen seiner Satzungen und mit den Schranken seiner Gebote. Wir freuen uns, wenn wir ein bisschen nachdenken als Autofahrer über die durchgezogenen weißen Linien, über die Begrenzungspfosten, die Schilder, die Ampeln. Wenn mal solch ein durchgezogener weißer Strich auf der Landstraße fehlt, dann merkt man erst, wie viel mehr man aufpassen muss. Und so freut er sich hier über die Wegweisung Gottes und seiner Gebote, über seine Ordnungen, die in der heutigen Welt so sehr missachtet werden. Denken wir auch an die 10 Gebote nicht immer nur als an ein drückendes Joch, sondern doch zunächst auch mal an eine wohltuende, gute Ordnung. Die finden wir ja allermeist bei Paulus wieder, aber nicht als Gesetz, wehe dir, wenn du nicht, sondern als Ermunterung, Ermahnung an die Erretteten. Denn auch den Erretteten, sagt Paulus, lüget nicht und wir sollen nicht stehlen und so weiter. Wo mancher vielleicht denkt, das ist aber eine Zumutung, wofür hältst du mich? Aber das steht in Epheser 4. Das steht in Epheser 4. Wir brauchen auch die Erinnerung immer wieder an diese Ordnungen Gottes. Epheser 4, 5, 6 wollen wir nicht abtrennen von Epheser 1 bis 3. Wie mir mal ein lieber Bruder in der Schweiz vor vielen Jahren sagte: Lieber Bruder Schumacher, ich sprach über den Epheserbrief, war noch ein junger Mann, und da sagte der Bruder zu mir, war kein Schweizer: Weißt du, das musst du richtig verstehen, Epheser 1 bis 3, das ist für uns, für dich und für mich und solche Leute. Epheser 4 bis 6, das ist für die anderen, die noch nicht so weit sind. Auch eine Art von Schriftteilung, aber eine falsche, eine völlig falsche. Nein, wir brauchen es, dass wir auch die Erinnerung haben an die Ordnungen Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder, und ich lehne jede Schriftteilung streng ab, wo gesagt wird, Ermahnungen brauchen wir nicht mehr. Oder Theorien. Wir könnten in einen Zustand der Abhängigkeit von der totalen Gnade in einer solchen Weise hineinkommen, dass wir keinerlei Ermahnungen auf dieser Höhe mehr nötig hätten. Solche Theorien weise ich streng ab, das ist nicht biblisch. Es ist gut, wenn wir das paulinische Evangelium erkennen, Paulus und sein Sondergut erkennen, Paulus und seine besondere Botschaft unterscheiden, auch von der Bergpredigt, Matthäus, Markus, Lukas und zum Teil Johannes. Das ist noch nicht paulinisches Evangelium. Bei Johannes haben wir gewisse Anklänge schon, von der Innewohnung Jesu, vom kosmischen Evangelium. Das müssen wir unterscheiden. Bergpredigt, Paulus. Aber wenn wir anfangen, den Paulus dann noch einmal aufzuteilen, aufzuspalten, bis hin zu einem Zustand, wo wir keine Ermahnungen mehr brauchten, da gehe ich nicht mit. Davor möchte ich warnen, Brüder. Also zurück. Er sieht das Wort und die Gebote als einen Weg und freut sich über diese Wegweisung. Also in Vers 25 bis 32 beginnt jeder Satz mit einem D. Dalet. Wenn ich das im Deutschen nachmachen will, dann könnte ich es etwa in folgende Worte fassen. Ich habe das damals in Gnade und Herrlichkeit mal versucht. Darnieder liegt meine Seele, dir erzähle ich, Herr, meine Wege, den Weg deiner Ordnungen tu mir kund, du wollest meine Depression beenden, den krummen Weg der Lüge halte fern, den Weg deiner Treue erwähle ich, deine Zeugnisse sind mein Begehr, du machst weiten Raum meinem Herzen. Dann kommt der Hauchlaut des Lebens, dann kommt der fünfte Buchstabe He, Vers 33 bis 40. Dringendes Flehen um Wegweisung und Belebung könnte man über diese Verse schreiben. Ein dringendes Flehen, eine Phase konzentrierten Flehens. Sowas gibt es vielleicht auch in unserem inneren Leben je und dann. Es gibt Phasen, da liegt das Gebetsleben da nieder. Es gibt Phasen, wo wir vielleicht mehr loben und danken als bitten. Und es gibt Phasen konzentrierten Flehens. Dringendes Flehen um Wegweisung und Belebung, Vers 33 bis 40. Weise mir, Jehova, den Weg deiner Satzungen und ich werde ihn beachten bis zuletzt. Gib mir Einsicht und ich werde dein Gesetz beachten und es einhalten von ganzem Herzen. Lass mich einhergehen auf dem Pfad deiner Gebote, denn an ihm habe ich Wohlgefallen. Neige mein Herz zu deinen Bezeugungen und nicht zur Gewinnsucht. Wende meine Augen davon ab, nach dem Gehaltlosen, Eitlen, Nichtigen, innerlich Hohlen zu sehen. Belebe mich auf deinen Wegen. Halte aufrecht deinem Knecht deine Rede, die der Ehrfurcht vor dir gilt. Wende ab meine Schmach, vor der mir graut, denn deine Gerichtsurteile, Gerichte, Rechtsnormen sind gut. Siehe mich verlangt nach deinen Ordnungen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. He, der fünfte Buchstabe des hebräischen Alphabets, ist ja der Hauchlaut des Lebens, ist der Buchstabe, den ein Abram hinzugefügt bekam und dann wurde aus Abram Abraham. Und wenn das die Leute mit meinem Namen immer wieder auch machen und ich kriege Post mit Schumacher mit H in der Mitte, wo eigentlich keins hingehört, dann hat Willi Schirmacher seinerzeit immer zu mir gesagt, freu dich doch, die wollen, dass du lebendig wirst wie Abram, als ein Abraham aus ihm wurde. Das habe ich mir dann gerne sagen lassen. Konzentriertes Bitten, Flehen, Dringlichkeitserklärung, lehre mich den Weg, 33, gib Einsicht, 34, lass mich wandeln, leite mich den Weg, 33, 35, 37, lenke und neige mein Herz und Vers 37b, belebe mich in deinen Wegen, belebe mich in deinen Wegen. Befinde ich mich auf deinen Wegen, befinde ich mich auf göttlichen Wegen, gehe ich eigene Wege, das sind ja auch immer für uns ganz wichtige Fragen im Alltag. Mach meine Wege zu deinen Wegen. Lass mich meine Wege in deinen Wegen und in deinen Ordnungen gehen. Gehen wir eigene Wege oder seine Wege. Er muss uns beleben. So sehen wir, das sind Dinge, die auch wir uns durchaus zu eigen machen können. Belebe mich in deiner Gerechtigkeit. Belebe mich in deinen Wegen. Nach der Bitte um Belebung in den Versen 33 bis 40 kommt dann Vers 41 bis 48 möchte ich überschreiben: Neue Aktivität nach der Belebung. Hier beginnt alles mit Waff, mit und, dem sechsten Buchstaben. Genau übersetzt beginnt jeder Vers mit und, 41 bis 48. Und es komme über mich deine Güte, Jehova, deine Rettung gemäß deiner Zusage. Und ich werde dem, der nicht schmäht, ein Wort erwidern, denn ich vertraue auf dein Wort. Und entziehe meinem Mund nicht völlig das Wort der Wahrheit, denn auf dein Gericht harre ich. Und ich werde dein Gesetz immer da bewahren, für die verhüllte Zeit und für die Dauer. Oder Martin Buber sagt, in Weltzeit und Ewigkeit. Und ich werde einhergehen in weitem Raum, denn nach deinen Ordnungen habe ich geforscht, und von deinen Bezeugungen will ich reden vor Königen und mich nicht schämen. Und ich werde meine Lust haben an deinen Geboten, die ich liebe, und ich werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe, und nachsinnen über deine Satzungen. Im fünften Abschnitt hat er so sehr um Belebung gebeten. Belebe mich, Herr, durch den Lebenshauch, den ein Abram hinzugefügt bekam. Vorösterliche und vorpfingstliche Situation. Hier haben wir nachösterliche, nachpfingstliche Situation. Er ist belebt und dies erinnert geradezu an eine überstürzende Aktivität, wenn hier jeder Vers mit dem und beginnt, und dann will ich das machen, und dann habe ich das vor, und dann will ich das machen. Der ist wirklich belebt. Das ist nun allerdings, ihr Lieben, natürlich nicht ungefährlich. Nicht ungefährlich, diese Aktivität nach der Belebung, die man ja auch bei Jungbekehrten manchmal findet und bei jungen Leuten in allem guten Willen, und dann will ich das tun und dann habe ich das vor für den Herrn Jesus und dann mache ich das und dann mache ich das. Eine geradezu überstürzende Fülle von geistlichen Impulsen, Aktivitäten, Vorhaben und Gelübden. Und halten will ich dein Gesetz, und ich werde wandeln in weitem Raum, und vor Königen will ich reden und mich nicht schämen, und ich werde meine Lust haben an dein Geboten, und ich werde meine Hände aufheben und so weiter. Gott hat den Beter schnell und gnädig erhört, er hat ihn belebt, er hat ihn innerlich aktiviert, gelenkt, geleitet nach pfingstliche Situation. Und hier besteht nun eben auch die Gefahr einer falschen eigenen Aktivität bei dieser überstürzenden Fülle. Reden will ich vor Königen. Wir werden erinnert an die nachpfingstliche Situation, an die Apostel, an die Apostelgeschichte. Die Apostel haben ja wirklich auch vor Königen geredet. Siebtens, hier beginnt jeder Vers mit dem Seien, entspricht etwa dem deutschen Z. Seien, Verse 49 bis 56, Rückblick des Gedenkens. Wenn man belebt worden, wenn man so sehr um Belebung gebeten hat, fünfter Abschnitt, wenn man dann wirklich belebt worden ist und in eine überstürzende, überschäumende Aktivität hineingekommen ist und, sechster Abschnitt, dann ist es gut, wenn man auch mal wieder zur Ruhe kommt und ruhig nachdenkt, siebter Abschnitt. Rückblick des Gedenkens, das Wort Gedenken, Sachar, beginnt ja mit diesem Buchstaben Seien, und das wird des Öfteren hier gebraucht. Ich lese die Verse 49 bis 56. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, auf das du mich hoffen ließest. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Zuspruch mich belebt. Übermütige haben mich maßlos verhöhnt. Von deinem Gesetz bin ich dennoch nicht gewichen. Ich gedachte deiner Gerichte von dunkler Vorzeit an, Jehova, und tröstete mich. Zornglut hat mich erfasst wegen der Frevler, Gesetzlosen, die dein Gesetz verlassen. Gesänge sind mir deine Satzungen im Hause meiner Fremdlingschaft. Ich gedachte deines Namens in der Nacht, Jehova, und beachte dein Gesetz. Dies ist mir zuteil geworden, dass ich deine Ordnungen beachte. Da kommt also dreimal das Wort Sachar vor. Wir denken an den Propheten Sacharja, der Herr gedenkt. Ein Bruder kam einmal von Israel mit einer Anstecknadel und da stand auch dieses Wort Sachar, allerdings im Imperativ Zachor, gedenke. Sonst stand da nichts, eine Anstecknadel, gedenke. Was bedeutet das, wenn sich Israelis so etwas anstecken? Herr, gedenke. Gedenke unserer nach deinem Wort. Gedenke unserer in unseren Drangsalen. Gedenke deiner Verheißungen. Der Herr gedenkt, der Herr gedenkt. Und damit beginnt ja dieser Abschnitt. Gedenke deines Wortes. Und Vers 55, ich gedachte, ich hielt Rückschau, ich gedachte deines Namens in der Nacht. Und in Vers 52, ich gedachte deiner Gerichte von dunkler Vorzeit an. Ich gedachte deiner Gerichte, Mishpat. Bei der Gelegenheit etwas über die Gerichte Gottes. Des Öfteren ist von diesem Wort im 119. Psalm die Rede, Mishpat, Recht, Rechtsnormen, Gerichtsurteile und Gerichte. Und es ist interessant, was im 119. Psalm alles ausgesagt wird über die Gerichte Gottes. Rechtsnormen, zu Recht richtende, zum Recht hinführende Zurechtbringungen und Gerichte Gottes. Vers 20. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach deinen Gerichten, nach deinen Zurechtbringungen. Vers 39, deine Gerichte sind gut. Vers 43, auf deine Gerichte harre ich. Und hier, Vers 52, ich gedachte deiner Gerichte und tröstete mich. Du bringst einmal alles zurecht, du lässt die Welt nicht, wie sie ist. Du führst zwar die Gesetzlosen durch Zerbruch, aber du machst es richtig. So dürfen wir das ja sehen und auffassen. Vers 62, um Mitternacht stehe ich auf, dich zu preisen wegen der Gerichte deiner Gerechtigkeit. So werden wir es im nächsten Abschnitt hören. Vers 84, wann hältst du Gericht über meine Verfolger? Vers 91, nach deinen Gerichten stehen sie da, Himmel und Erde. Vers 120, vor deinen Gerichten fürchte ich mich. Vers 137, gerade sind deine Gerichte. Die Gerichte sind nicht nur gut, die Gerichte sind auch gerade. Die Gerichte sind gut, Vers 39. Die Gerichte sind gerade, Vers 137. Was haben wir in der Schule gelernt? Was ist eine Gerade? Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Und wenn Gottes Gerichte gerade sind, dann erreichen sie das gesteckte Ziel auf dem kürzesten Wege, ohne unnötige Umwege. Gerade sind deine Gerichte. Sie erreichen ihr jeweiliges Ziel auf dem jeweils möglichen kürzesten Wege. Gott wird kein Geschöpf länger in Qual und Not und scheinbarer Ausweglosigkeit lassen, als es unbedingt nötig ist, um es zurechtzubringen. Und Vers 164, auch noch einmal die Rede vom Mishpat. Siebenmal am Tage lobe ich dich wegen der Gerichte deiner Gerechtigkeit. Dieses Lob über die Gerichte Gottes erinnert an ähnliche Lobgesänge im letzten Bibelbuch, im Buch der Offenbarung, Offenbarung 11, 17 und 18. In den Versen 57 bis 64. Mein Teil, Jehova, sagte ich, ist es, deine Worte zu bewahren. Von ganzem Herzen suchte ich, dein Angesicht zu besänftigen. Sei mir gnädig, gemäß deiner Zusage. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu seinen Zeugnissen gekehrt. Ich habe mich beeilt und nicht gezögert, deine Gebote einzuhalten. Fallstricke von Frevlern umfingen mich. Dein Gesetz habe ich trotzdem nicht vergessen. Um Mitternacht stehe ich auf, dich zu preisen wegen der Rechtsnormen, Gerichte deiner Gerechtigkeit. Gefährte bin ich allen, die dich fürchten und die deine Ordnungen einhalten. Von deiner Güte, Jehova, ist die Erde erfüllt, darum lehre mich deine Satzungen. Darüber könnte man schreiben, Bekehrung zu Gottes Zeugnissen. Beim stillen Nachdenken, beim Gedenken, da erkennt man auch die Fehler. Bekehrung zu deinen Zeugnissen. Vers 59, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu deinen Zeugnissen gekehrt. Er erfleht Gnade, Vers 58, er rühmt die Erde füllende Güte Gottes. Also auch hier wird deutlich, hier ist nicht ein Mensch, der unter einem starren Gesetzesjoch sich befindet. Immer wieder finden wir auch in diesem Psalm das Dennoch des Glaubens und Gehorsams, das der Verfasser in vielen Versen zum Ausdruck bringt, wo man in der Übersetzung ein Dennoch oder Trotzdem einbringen kann, wie das manche tun, zum Beispiel Eduard König, der die Hebräisch-Kapazität zu Anfang dieses Jahrhunderts, dessen Psalmenkommentar ich zu Hause habe. Immer wieder kann man da ein Dennoch oder Trotzdem anführen. Immer wieder sagt er, lehre mich deine Satzungen, dein Festgesetztes, dein Bestimmtes. Und immer wieder freut er sich an Gottes Wort, Zusage, Zeugnissen, Geboten. Noch zwei Abschnitte heute früh, das andere heben wir für den Abend auf, damit nicht der Kopf zu rauchen anfängt, schon in früher Morgenstunde. Tet ist der 9. Buchstabe des hebräischen Alphabets, Tet. Damit beginnt zum Beispiel das Wort Gut, das hier eine große Rolle spielt. Tov, Boker Tov, guten Morgen. Tobias, gut ist der Herr. Und so können wir diesen 9. Abschnitt in den Versen 65 bis 72 überschreiben. Gut ist Gott und gut tätig. Vers 65 bis 72. Gutes hast du an deinem Knechte getan, Jehova, nach deinem Worte. Das Gut der Einsicht und Erkenntnis lehre mich, denn ich traue deinen Geboten. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, nun aber bewahre ich deine Rede. Gut bist du und gut tätig, lehre mich deine Satzungen. Denn, so erläutert Eduard König, als von dir stammend müssen sie ebenfalls gut sein und zum Guten führen. Übermütige, Freche dichten mir Lüge an, ich hingegen will von ganzem Herzen deine Ordnungen bewahren. Ihr Herz ist unempfindlich, stumpf, gefühllos wie Fett, ich aber habe meine Wonne an deinem Gesetz. Gut war es mir, dass ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte. Gut ist es für mich, das Gesetz deines Mundes, besser als tausende Goldes und Silbers. Gut, oder auch der Komparativ besser, kommt hier des Öfteren vor. Gutes hast du getan, Vers 65. Gute Einsicht und Erkenntnis, Vers 66. Gut bist du und gut tätig. Tov ata umetiv. Wie unsagbar gut ist Gott, schrieb mir einmal Adolf Heller auf einer Postkarte, als er vor vielen Jahren irgendwo eine Evangelisation hielt. Wie unsagbar gut ist Gott. Gut bist du und gut tätig. Oder Vers 71, gut ist auch die Demütigung. Und Vers 72, gut ist dein Gesetz mehr als tausende von D-Mark oder Dollars oder Goldstücken. Sie merken, wie wertvoll es ist, wenn man die Achtergruppen in diesem Psalm beachtet, sonst fällt einem so etwas ja überhaupt nicht auf. Gut bist du und gut tätig. Kann man von den Großen dieser Welt sagen, dass sie gut sind? Gewiss nicht von allen. Von Khomeini in Persien konnte man bestimmt nicht sagen, gut ist er und gut tätig. Gott aber ist gut, ohne falsch, lauter, gütig, erbarmend, liebend, gerecht, keine falschen, unlauteren Motive. Darüber, dass Gott gut ist, wird kaum einmal gepredigt. Ich jedenfalls könnte mich nicht erinnern, schon mal eine Predigt gehört zu haben über das Thema Gott ist gut. Das nehmen wir so als selbstverständlich, obwohl der Herr Jesus warnt, mit diesem Wort allzu leichtfertig umzugehen. Selbst als man ihn so anredete, sagte er, niemand ist gut, denn der einige Gott. Mit diesem Wort sollte man etwas vorsichtiger umgehen. Gott ist gut. Bernhard Filbert ist ja bekannt geworden durch das Taschenbuch Christliche Prophetie und Nuklearenergie. Er hat noch ein schwierigeres Buch geschrieben, Der Dreieine. Das kann ich nicht allgemein empfehlen. Zwei Drittel des Buches versteht niemand, denn das sind lauter physikalische Sachen und Dinge. Verstehen nur Fachphysiker, aber ich habe mich über das restliche Drittel gefreut. Und natürlich auch bei manchen meine Fragen. Bernhard Filbert schreibt in dem Buch Der Dreieine, Da geht es um Sterne und Milchstraßen und was es da im Universum alles an unheimlichen Objekten geben mag. Ist Gott wirklich gut? Stellt er gegen Ende des Buches die Frage. Philbert ist da hin und her gerissen. Einerseits weiß er ja als katholischer Priester, der gelegentlich in Australien als katholischer Priester tätig ist, das ist sein Beruf, und wenn er wieder in München ist, ist er wieder Atomphysiker, hat zwei Berufe. Da weiß er natürlich, als einer, der die Bibel kennt, vom Evangelium, und er schreibt auch von der Liebe Gottes und von der Erlösung. Aber es hat mich doch bewegt, dass er auf einer Seite schreibt, Gott ist gut. Aber dann fährt er fort, Gott ist gut, stimmt es wirklich? Ist er auch dann noch gut, wenn wir uns gegen ihn stellen? Wie ist er denn dann zu uns? Ist er auch dann noch gut, wenn er ein Reich des Bösen und der Finsternis zulässt, mit dem Satan an der Spitze? Ist er auch dann noch gut, wenn er sagt, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer? Gott ist gut, ist er wirklich gut? Ist er nicht der unheimliche Dreieine? So nennt ihn Bernhard Philbert. Wir wollen da nicht voreilig uns über den Mann entrüsten. Der hat etwas gemerkt von der Spannung, in der wir wirklich stehen. Vielleicht fehlt da noch der Blick für die letzten Ziele Gottes. Nur von daher kann man sagen, ja Herr, du bist wirklich gut. Ich habe mich damit wirklich lange beschäftigt. Aber wenn wir den Vater sehen, wie Jesus ihn darstellen, wenn wir den Vater des verlorenen Sohnes sehen, der, wie sich einer in einem Buch einmal ausdrückt, Georg Popp, der jeden Tag am Fenster steht und wartet auf die Heimkehr seiner verlorenen Söhne und Töchter. Der Vater des verlorenen Sohnes, ist der unheimlich? Der ist nicht unheimlich. Der ist wirklich gut. So wie Jesus den Vater geoffenbart hat, offenbaren konnte. Und so wie Johannes im ersten Johannesbrief sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Der Gott ist nicht unheimlich. Ich wollte das deshalb einschieben, damit wir nicht denken, oh ja, Gott ist gut, selbstverständlich, natürlich, klar. So klar ist das auch nicht, wenn wir die Dinge durchdenken. Nur in einer gewissen Spannung kann man darüber denken und kann von der letzten Zielsetzung her dann trotz allen Gerichten doch sagen, ja, du bist gut und deine Gerichte sind gut und deine Gerichte sind gerade. Gut bist du und gut tätig. Wenn ich jeden Vers 65 bis 72 auch im Deutschen mit einem T beginnen lasse, dann hört sich das etwa so an. Taten der Güte hast Herr du getan, teile auch Einsicht und Wissen mir mit. Torheit umfing mich, du beugtest mich, Herr. Tatest mir Gutes, weil du allein gut. Triefen von Lügen die Reden der Feinde, treuwillig bleiben an deinem Gesetz. Tiefen der Beugung bejahe ich jetzt, tausende Goldes sind nichts vor dem Wort. Und jetzt kommt der 10. Buchstabe, das sei heute früh das letzte. Der 10. ist der kleinste Buchstabe, J, ein kleines Strichlein. Aber kein J und Jota soll fallen im Gesetz, sagt der Herr Jesus. Ist in der Bibel vielleicht jedes Wort von Bedeutung? Ist in der Bibel vielleicht jeder Buchstabe von Bedeutung? Nicht in unseren ungenauen Übersetzungen, natürlich nicht. Und ich gebe immer wieder die Mahnung, beschaffen Sie sich doch möglichst wortgetreue Bibelübersetzungen. Die Elberfelder Bibel sollte jeder besitzen, mindestens als Zweitbibel, so wie manche einen Zweitwagen und eine Zweitwohnung hat. Und die konkordante Wiedergabe ist oftmals noch genauer. Schlachter, Zürcher, die Lutherbibel kann man auch haben, die drückt eben manches doch sehr schön aus in den Psalmen, da kommt keine andere Übersetzung manchmal mit, aber es ist nicht immer wörtlich. Wörtliche Bibelübersetzungen, nicht so moderne Umschreibungen, aus denen hervorgeht, dass Gott ein freundlicher Mann ist, das ist zu wenig, sondern wie wollen wir da in biblische Lehre hineinkommen? Sünde, Gerechtigkeit, Gnade und solche Worte, die muss man eben klar erkennen, einigermaßen konkordante Übersetzung und dann noch Heinrich Langenbergs biblische Begriffskonkordanz dazu, dann kann man in die Lehre hineinkommen. Also, der kleinste Buchstabe ist von Bedeutung. Wenn Adolf Heller hier stünde, wird er fragen, ist das vielleicht ein Unterschied, ob ich sagen kann Gott oder ob ich sagen kann mein Gott? Ist ja bekanntlich im Hebräischen nur ein Buchstabe, eben dieses J. El heißt Gott, Eli heißt mein Gott. Bet heißt Haus, Beti heißt mein Haus. Also ob dieses kleinste Buchstabe dazwischen ist, das ist von großer Bedeutung. Dieser kleinste hebräische Buchstabe kann sogar Gott bezeichnen. Es gibt ja in der Schweiz, in Thun, einen Menschen, der hat den Namen Markus Eljoenai. Und als der unterwegs war, saßen die Eltern in Sursum in Oberhofen und ich hielt dort Andachten. War noch ein sehr junger Mann. Damals war so die Rede. Heute spricht ein sehr junger Mann, hat aber schon viel Erkenntnis. Und ich hörte es gar nicht mehr in den letzten 10 Jahren mit dem jungen Mann. Seltsam. Also, damals als junger Mann, da saß ein junges Ehepaar und ich sprach über biblische Namen und ich sprach auch über Namen, die mit dem Namen Jehova beginnen oder enden. Da gibt es ja viele, Josaphat, Ahasja und so weiter. Damals stellte ich im Paulusverlag das kleine Buch zusammen, die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. Und als der dann geboren war, der damals unterwegs war, dann hat man ihn Eljoenai genannt. Der Standesbeamte in Thun hat dem erst zugestimmt, als das Buch aus dem Paulusverlag ihm gereicht wurde, die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. Markus Eljoenai, nun ja, man hat das nicht zum ersten Namen gemacht, das wäre etwas schwierig, sondern zum zweiten. Eljoenai, man kann es noch mehr kürzen, es gibt auch die Form Eljoenai. Das ist der einzige hebräische Name im Alten Testament, wo der Gottesname Jehova, abgekürzt Jo, nicht vorn und nicht hinten steht als Jo oder Ja, sondern in der Mitte. El heißt in dem Fall nicht El, Gott, sondern El heißt zu ihm hin. Und Jo, Jehova, ist der Name Gottes. El, Jo und Enai heißt meine Augen. Auf Jehova sind meine Augen gerichtet. Ein sehr schöner Name. Eljoenai, er kommt aber auch in noch kürzerer Form vor, Eljoenai. Und dann wird aus dem Namen Jehova nicht nur Jo, sondern ein J, Eljoenai. Auf Jehova sind meine Augen gerichtet. Ich will damit deutlich machen, wie wichtig dieser kleinste Buchstabe ist. Der heißt nicht nur mein Gott statt Gott, Eli statt El, sondern dieser kleinste Buchstabe kann auch den großen Gott, den seienden, ewig seienden, unwandelbaren Jahwe Jehova bezeichnen. Über die Verse 73 bis 80 kann man schreiben, lass Güte und Erbarmungen kommen. Mit dem J beginnt das Wort Hand. Es dient aber auch zur Bezeichnung des Futurum oder der Wunschform oder der Gebetsform. Und so haben wir hier viele Gebete, die mit Lass beginnen. Vers 73 bis 80. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht und ich will deine Gebote lernen. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich habe auf dein Wort geharrt. Ich weiß, Jehova, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du in Treue mich beugtest. Möge nun deine Güte mir zum Trost sein nach deinem Zuspruch an deinen Knecht. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Lass die Übermütigen beschämt werden, die mich lügenhaft bedrückt. Ich hingegen sinne über deine Ordnungen nach. Lass sich zu mir kehren, die dich fürchten und deine Bezeugungen kennen. Lass mein Herz untadelig sein in deinen Satzungen, damit ich nicht beschämt werde. Lass Güte und Erbarmungen kommen. Hier finden wir also wieder alle 8 Worte für das Wort Gottes. Auch bei diesem Buchstaben: Gebot, Wort, Rechte oder Gerichte, Zusage, Gesetz, Vorschriften, Zeugnisse, Satzungen. Lass deine Erbarmungen kommen, so werde ich leben. Vers 77, das ist doch wieder geradezu neutestamentlich. Lass deine Erbarmungen kommen, dass ich lebe. Das erinnert an den Anfang von Epheser 2. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Durch sein Erbarmen hat er uns lebendig gemacht. Sie sehen, was dieser Dichter alles im Worte Gottes erkennt, wie er nicht nur das Gesetz, sondern das Wort insgesamt als Wunder und Schatzkammer erkennt, als Wegweisung und Ampel, dass er den Weg Gottes erkennt und darin läuft. Und so möge auch uns dieser Psalm dienen. Amen.
Wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater durch Jesus Christus, Wieder hast du dich selbst, deinen Sohn im Heiligen Geiste, geoffenbart in einer Mannigfaltigkeit und Herrlichkeit. Worte, menschlicher Herkunft benutzest du in wunderbar ausgewählter Weise, dich selbst in deiner unendlichen Herrlichkeit zu offenbaren. Dafür, dazu hast du auch diese Morgenstunde ersehen. Wir staunen, wir freuen uns mit verherrlichter Freude. Überwalte du nun den ganzen Tag noch, vom kleinsten bis in die wunderbarsten Angelegenheiten und Anliegen unserer Herzen. Du tust wieder weit über unser Bitten und Verstehen hinaus. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen. Amen.